Also wenn ich mich dazu entschieden habe, dann weiß ich auch, es gibt kein Zurück mehr.
Das ist die Stimme von Dominik Thiem. Und ich verrate Ihnen vermutlich nichts Neues, wenn ich sage, dass dieser Mann einer der weltbesten Tennisspieler war. Im vergangenen Jahr hat er aber entschieden, seine sportliche Karriere zu beenden, um sich neu zu erfinden. Im Interview mit uns sagt er,
dass der Teil Tennis abgeschlossen ist und jetzt noch was viel Wichtigeres und viel Größeres kommt.
Ja, und eine solche große, wichtige Sache, auf die er sich Gott sei Dank eingelassen hat, die hat mit uns zu tun, also mit der Presse. Und zwar hat er in den vergangenen Wochen einen Ausflug ins Zeitungsgeschäft gemacht. Dominik Thiem ist nämlich Gastchefredakteur der kommenden Presse am Sonntag.
Die Presse.
Ja, und wer unsere Sonntagszeitung schon ein bisschen besser kennt, der weiß natürlich, dass wir sie einmal im Jahr von einer prominenten Persönlichkeit gestalten lassen. Wir machen das jetzt schon seit 16 Jahren, weil im März 2009, genau genommen am 15. März, ist die PAMS, wie wir sie immer noch liebevoll nennen, zum ersten Mal erschienen. Und jedes Jahr im März feiern wir seither diese besondere Zeitung. Gastchefredakteure waren unter anderem André Heller zum ersten Jahrestag, der frühere Burgtheaterdirektor Matthias Hartmann, die Bundespräsidentschaftskandidatin Irmgard Griss oder der chinesische Künstlerstar Ai Weiwei. Einmal haben wir auch mit dem ORF Redaktionen getauscht, aber interessanterweise war bisher in diesen 16 Jahren noch nie ein Spitzensportler unser Chefredakteur. Und jetzt ist es dann gleich der einstige Weltranglisten-Dritte Dominik Thiem geworden, der mit uns eine Zeitung gemacht hat. Übermorgen, am 30. März, erscheint das Prachtexemplar, bei dem die Sonntagschefs Christian Ulsch, Friederike Leibl und Jürgen Streihammer maßgeblich die Fäden gezogen haben. Ja, und mit dieser Podcast-Folge wollen wir Ihnen jetzt Appetit auf die Ausgabe machen. Sie hören also gleich Ausschnitte aus zwei Interviews mit, aber auch von Dominik Thiem. Und dann wird Christian Ulsch, unser Sonntagschefredakteur, auch noch davon erzählen, wie es eigentlich zu dieser Zusammenarbeit gekommen ist. Den roten Faden dieser Sonntagsausgabe beschreibt Ulsch so.
Also ein roter Faden ist sicherlich das Thema Neuanfang. Das ist ein Thema, das ihn sehr beschäftigt hat natürlich. Also einen großen Teil seines Lebens Tennis gespielt und stellt sich jetzt komplett neu auf. Und interessanterweise ist er das sehr systematisch angegangen. Also ein anderer Sportler gefragt, wie sie das eigentlich gemacht haben. Und das ist ein Motiv, das immer wieder vorkommt in dieser Ausgabe, wie man einen Neuanfang schaffen kann, wie man herausfindet, womit man erfolgreich sein kann.
Das ist, was wichtig ist, unser Nachrichtenpodcast mit einer Sondernummer zur Jubiläumsausgabe der Presse am Sonntag. Mein Name ist Anna Wallner und ich freue mich, dass Sie uns zuhören.
Österreichs beliebtester Erklärpodcast feiert Geburtstag. Erklär mir die Welt wird 7 Jahre alt und feiert mit 7 Spezialfolgen, in denen sich Host Andreas Sator mit seinen Gästen auf eine Reise begibt und sich dabei von ihnen die Welt erklären lässt. Wie kommt etwa das Klopapier von der Fabrik in den Supermarkt? Was muss man übers Reisen ins All wissen? Und wie lebt es sich eigentlich im thailändischen Dschungel? Vom Astronauten bis zur Bestatterin erzählen Gäste von ihren Reisen und was sie dabei erlebt haben. Zu hören gibt's die 7 Spezialfolgen von Erklär mir die Welt ab 28. März, überall wo es Podcasts gibt. Gleich reinhören und mit Erklär mir die Welt jede Woche besser verstehen.
Wer selbst Tennis spielt oder sich zumindest ein bisschen für Tennis interessiert, der kam in den vergangenen, sagen wir 10 Jahren, einfach nicht an Dominik Thiem vorbei. Er hat 17 ATP-Turniere gewonnen. Er stand im Finale der French und der Australian Open und er hat als zweiter Österreicher nach Thomas Muster ein Grand Slam-Turnier gewonnen, und zwar die US Open in New York 2020. Aber nur zur Klarstellung, um Tennis geht es in der kommenden Presse am Sonntag gar nicht so viel. Es ist auch keine reine Sportausgabe, falls es diese Sorge beim ein oder anderen Zuhörer oder Zuhörerin geben sollte. Die Arbeit mit Dominik Thiem hat uns vielmehr gezeigt, wie vielseitig der Mann ist, der sich nun mit Anfang 30 noch einmal neu erfinden möchte. Er interessiert sich für Ernährung, für das Fasten, für die Folgen vom Jetlag, aber auch für Umweltschutz und Nachhaltigkeit. So hat er sich zum Beispiel mit Ute Woltron, unserer Gartenexpertin im Wiener Augarten, getroffen und mit ihr darüber geredet, wie man den perfekten Garten anlegt. Das Schönste aber war, wie viel Zeit und Hirnschmalz uns Dominik Thiem geschenkt hat. Gleich mehrere große Interviews mit ihm und anderen GesprächspartnerInnen finden sich in der Ausgabe und er hat auch sehr dazu beigetragen, diese GesprächspartnerInnen zu finden. Sehr persönlich und offen war das Gespräch, das meine Kollegin Judith Hecht mit ihm in den Studioräumlichkeiten der Presse geführt hat und das Sie übrigens auch in Videoform auf unserer Webseite und auf YouTube ansehen können. Sie wollte ganz zu Beginn des Gesprächs einmal von ihm wissen, ob er eigentlich selber noch Tennismatches im Fernsehen verfolgt.
Also ich mache es aber zurzeit oder jetzt wieder aus einem komplett anderen Grund, einfach weil es mich richtig interessiert und weil ich so ein bisschen den Wechsel gemacht habe vom aktiven Spieler zum Fan wieder vom Tennis. Ja. Also ich glaube auch, dass ich damit begonnen habe mit dem Tennis, weil ich den Sport liebe und weil ich ein riesen Fan auch von der Sportart bin. Und natürlich geht das verloren, wenn man aktiv ist, weil es gibt 100.000 andere Sachen, an die man denken muss, anstatt dass man sich jetzt mal am Abend hinsetzt und ein Match genießt oder die Resultate studiert. Aber ja, habe ich mein Frühstück gegessen und danach habe ich mich noch kurz hingesetzt und habe alle Resultate ein bisschen durchcheckt.
Dominik Thiem spielt übrigens selbst nur mehr ganz selten Tennis und wenn dann mit Nachwuchstalenten von der Tennisakademie, auch das hat er Judith Hecht erzählt. Aber welche Sportarten machen ihm denn derzeit selber Spaß?
Fußball macht mir wirklich Spaß, weil es einfach komplett konträr ist mit dem Mannschaftssport und wie alles aufgebaut ist. Und Inlineskaten gehe ich extrem gern. Ja. Das habe ich auch immer schon sehr, sehr gern gemacht. Das war ein bisschen gefährlich natürlich auch, vor allem dann mit Handgelenk und allem. Und Skifahren war ich auch im Dezember das erste Mal seit 17 Jahren. Also ein paar Sportarten gibt es, die eben zu gefährlich waren, die ich jetzt sehr gern mache.
Wenn man auf Ihre Homepage geht, ist der erste Satz, der über allem steht, "The most important match has just begun." Ja? Schon ein sehr vielsagender Satz, oder?
Ja, es ist sehr vielsagend, weil schon viele wichtige Matches dabei waren in meiner Karriere. Aber ich glaube, hat sehr viele Facetten der Satz.
Ja, also einerseits
natürlich mit Planeten Erde und mit dem Nachhaltigkeitsthema, mit dem Klimathema und mit dem neuen Projekt, das wir jetzt machen, dass das auf jeden Fall in die Richtung gehen soll. Natürlich bin ich mir auch bewusst, dass ich nur einen absolut minimalen Teil dazu beitragen kann, weil alles sehr, sehr komplex ist und alles so riesengroß ist. Aber andererseits glaube ich auch, dass der Satz bedeutet, dass ja, der Teil Tennis, der Teil jetzt abgeschlossen ist und jetzt noch was viel Wichtigeres und viel Größeres kommt.
Es bedeutet eigentlich eine Aussage über die Vergangenheit, aber auch über die Zukunft. Und keine Frage, war die Vergangenheit und dieses Kapitel Tennis sehr wichtig. Aber das Schöne und Positive ist ja, dass Sie so in die Zukunft schauen, das, was kommt, steht dem Vergangenen um nichts nach und wird vielleicht sogar viel bedeutender. Und das ist ja irgendwie schon, finde ich, ein sehr positiver Ausblick in die Zukunft, auch für Ihr Leben. Dass man sich nicht nur sagt, das ist jetzt vorbei und was kommt denn jetzt noch, sondern die wichtigsten Jahre kommen jetzt eigentlich. Das ist ja auch verständlich, weil es ist das erste Drittel gewesen wahrscheinlich. Und so viel gibt es noch zu tun, was Sie ja nie tun konnten bisher.
Ja, das und ich würde auch sagen, dass die Tenniskarriere, so der erste Teil von meinem Leben, doch sehr, 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 sehr aufs Tennis ausgerichtet war. Also es hat ansonsten echt nicht viel gegeben. Und natürlich habe ich auch teilweise sogar unbewusst, glaube ich, sehr viel positiven Einfluss gehabt auf viele Leute und vor allem auch auf viele Kinder und Jugendliche, was wunderschön ist. Aber ich glaube, dass ich das jetzt erst so gegen Ende von meiner Karriere wirklich verstanden habe. Am Anfang habe ich einfach gespielt und war wirklich komplett im Tunnel. Und da war das wirklich unbewusst, dass ich vielen Leuten ein Vorbild bin und auch vor allem einen guten Einfluss auf viele Kinder und Jugendliche habe, aber das ist mir erst so gegen Ende der Karriere bewusst worden.
Das heißt, die Rolle wächst mir erst rein oder das wird einem erst bewusst?
Ja, ich würde schon sagen.
Auch, oder?
Ja, schon zum Glück, aber ich glaube, dass es schon Leute gibt, denen das früher bewusst wird, glaube ich, weil es ja auch unglaublich wichtig ist oder ich habe es eh auch oft gesagt, so dass dieser positive Einfluss vor allem auf die nächste Generation so mit das Wichtigste ist, glaube ich, was man, oder in meinem Fall jetzt, was man als Sportler geben kann. Und ja, genau, das ist mir eben erst ein bisschen später dann bewusst worden. Und das ist auch das, was ich jetzt viel konkreter machen will. Also egal in welchem Bereich das jetzt sein wird, einfach einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft haben und natürlich speziell auf die nächste Generation, weil ja, das die wichtigste Generation ist.
Mhm. Jetzt ist ja ein Vorteil von Ihnen gewesen, dass Sie sich jetzt auf diese Zeit nach dem Tennis vorbereiten konnten. Aber ich habe mich dann gefragt, wie bereitet man sich da eigentlich drauf vor?
Also für mich war wichtig, dass ich ein paar Monate Zeit gehabt habe, weil, wie vorher schon gesagt, ich habe es Mitte März, glaube ich, für mich entschieden, dass das mein letztes Jahr sein wird und dann bis Oktober, also 6-7 Monate habe ich Zeit gehabt, mich wirklich auch darauf vorzubereiten, was vor allem wichtig war, was in den ersten Monaten passiert,
ja,
also so bis zum Jahresende,
ja,
dass ich da auch wirklich viel
also
zu tun habe.
Also nach dem letzten Match?
Ja,
okay.
Genau.
Ja.
Weil das schon nochmal ein Einschnitt war. Also natürlich habe ich schon so, ich würde sagen, halb auf das nächste Kapitel hingearbeitet, aber natürlich war ich auch noch mit einem großen Teil meiner Konzentration Tennisspieler. Habe ja noch viele Turniere gespielt, viele für mich extrem wichtige Turniere, wie Kitzbühel US Open Wien. Aber ein kleiner Teil von mir hat sich natürlich schon auf die Zeit danach vorbereitet und das war schon wirklich wichtig, weil ich gewusst habe, okay, ich spiele das letzte Match Ende Oktober. Und dann Anfang November gehen die nächsten Termine und die nächsten Aufgaben los und somit war da gar keine Zeit, irgendwie in irgendwas hineinzufallen oder so.
Und dann wollte Judith Hecht wissen, wie es sich jetzt anfühlt, dieses neue Leben.
Schon immer noch leichter und immer noch befreiter. Also selbst wenn ich jetzt
das glaube ich so
wirklich lange Tage habe, ist immer noch anders, als wenn ich jetzt einen harten Trainingstag oder so gehabt habe. Weil, ja, irgendwie war ich so als Profisportler von klein auf drillt, jeden Tag Höchstleistungen zu erbringen und jeden Tag diese gewisse Grundanspannung, die man braucht für Höchstleistungen, die jetzt aber auf Dauer nicht besonders angenehm ist, die war immer da.
Diesen Anspruch, Höchstleistungen zu erbringen, den Dominik Thiem hier erwähnt hat, den hat er sichtlich nicht aufgegeben. Zumindest haben wir ihn in den vergangenen Wochen bei der Zeitungsarbeit auch genau so erlebt. Christian Ult, der Vize-Chefredakteur der Presse, erzählt mir nun, welchen Eindruck er von unserem Gast-Chefredakteur gewonnen hat.
Er ist ein sehr offener, neugieriger Mensch, also lebenshungrig, interessiert an sehr vielen Themen, wahnsinnig hilfsbereit, sehr dynamisch, gibt auch nicht auf. Also er hat mehrmals, haben wir nachgefragt, auch um Interviews zu bekommen. Zuletzt auch noch eines mit Lindsay Vonn, was dann wirklich irgendwie sensationell war. Das ist dann ein Gruppenchat gewesen. Also der Dominik Thiem hat die Lindsay Vonn angerufen und hat dann noch Josef Ebner aus unserer Sportredaktion dazu geholt. Und so haben wir auch noch ein Interview mit dieser Skiläuferin im Programm. Es hat ihn sehr interessiert. Auch die Begegnung mit dem Schauspieler Christoph Loser, das hat er dann auch geführt und moderierte Almut Spiegler aus unserer Kulturabteilung. Also extrem vielseitig, extrem offen, kam auch allein zu uns in die Redaktion, kannte hier niemanden, wahnsinnig freundlich. Es war natürlich schon dann ein ziemlicher Auftrieb, weil ja dann doch etliche auch bei uns in der Redaktion sehr tennisinteressiert sind oder tennisinteressierte Kinder haben. Es war, also die Arbeit war sehr einfach, es war ein sehr direkter Kontakt, wir haben meistens über WhatsApp Kontakt gehalten. Entweder schriftlich oder per Sprachnotiz. Und Wie gesagt, also es sind ein, zwei Versuche, Interviewpartner zu bekommen, haben vielleicht nicht geklappt, aber es war ein unglaublicher Einsatz von seiner Seite. Also dieser Mensch macht offenbar keine halben Sachen, weder im Tennis noch beim Zeitungsmachen.
Wer hatte denn eigentlich die Idee, dass Dominik Thiem unser PAMS-Chefredakteur wird?
Die hatte der Florian Assamer, Chefredakteur der Presse. Wir hatten ja schon Künstler, Schauspieler, Wissenschaftler, angehende Präsidentschaftskandidatinnen. Ein Sportler allerdings hatten wir noch nicht. Und dann haben wir ein Brainstorming gemacht und sind wir relativ schnell auf den Dominik Thiem gekommen. Und ja, das war eine recht gute Idee, muss ich im Nachhinein sagen.
Und wie ist es dann, wie geht man das dann an? Habt ihr dann einfach ganz offiziell angefragt, ob
ja,
man sich das vorstellen könnte?
Da war natürlich unser Sport behilflich. In dem Fall der Christoph Gastinger, ein großer Tennisexperte. Er hat den Kontakt zu Moritz Thiem gelegt. Das ist der Bruder von Dominik Thiem, der auch sein Manager war. Und ihn konnte ich dann in ein paar Telefonaten überzeugen, dass wir das gemeinsam machen. Und dann kam es im Februar zum ersten Treffen und das ist eigentlich alles ganz wunderbar und unkompliziert dann vonstatten gegangen. Also für mich ist der Höhepunkt, die größte Freude jetzt tatsächlich, dass die Linse One noch was geworden ist, weil damit habe ich jetzt dann am Schluss nicht mehr gerechnet. Und das war dann auch, wie das passiert ist, das war eigentlich dann auch bemerkenswert. Das Fotoshooting für unser Cover hatten wir dann im Prater, da hatte Shanna Mazzicone aufgebaut ihr Setting und da hat er dann nebenbei gesagt, ja, das klappt jetzt, er ist jetzt in Kontakt mit ihr und während ich noch mit jemandem telefoniert hat, hat er mir gedeutet, 10 Uhr, dieses Gespräch ist um 22 Uhr geführt worden, der Josef Ebner gemacht, ich glaube, 2 seiner 3 Kinder waren krank, er hat das nebenbei noch gemacht mit großem Einsatz und ja, das hat mir irgendwie große Freude bereitet.
Das, was ja spannend ist, ich habe auch mit dem Chefredakteur, mit Florian Assamer kurz darüber geredet, es ist nicht, wie man annehmen würde, eine reine Sportausgabe. Jetzt hast du zwar Linse One erwähnt und sind natürlich Sportthemen drinnen, aber das war dem Dominik Thiem schon auch wichtig, dass es hier auch um andere Themen geht, oder?
Ja, jetzt beispielsweise war es ihm am Schluss auch noch sehr wichtig, eine Geschichte ins Blatt zu bringen über die Krebsforschung im St. Anna Kinderspital. Also auch eines der Themen, die man vielleicht nicht auf Anhieb mit ihm assoziiert, aber er engagiert sich da und nützt natürlich diese Zeitung auch als Plattform, um darauf hinzuweisen. Aber es sind dann auch sehr persönliche Themen drinnen, die verarbeitet sind. Er hat zum Beispiel eine große Liebe zu Kaffee. Also für ihn ist es völlig unvorstellbar, einen Tag ohne Kaffee zu verbringen. Deswegen haben wir da auch Kontakt gehabt mit Barista. Umweltthemen sind für ihn sehr wichtig. Da haben wir den, also das nicht auch, das ist auch wirklich auch etwas Besonderes, haben wir den Bundespräsidenten dazu gewonnen, einen Beitrag zu schreiben. Er hat sich dazu bereit erklärt, das zu machen. Das ist für ihn ein Thema, das jetzt aus den Schlagzeilen verdrängt ist, Klimakrise, also hat er versucht, das zu betonen. Aber es sind auch sehr, sehr viele andere lebensnahe Themen drinnen, zum Beispiel einfach, er ist ein sehr naturverbundener Mensch. Wir haben eine Story über den Versuch, Seeadlerpopulationen in Österreich zu halten. Also es gibt auch eine Geschichte einfach über die, welche Kraft auch so ein Spaziergang in der Natur spenden kann. Das war ja auch bemerkenswert. Zu den meisten Treffen ist er eigentlich zu Fuß gekommen, oft Kilometer lang gegangen, zu uns in die Redaktion oder auch in den Augarten, wo es einen gemeinsamen Termin gab mit der Ute Woltraun. Und er hat natürlich auch sein ganzes Netzwerk an befreundeten Sportlern aktiviert, ja. Wir haben ihn gefragt, welcher Ort ihn am meisten fasziniert hat. Er ist ja sehr viel um die Welt gekommen. Und da hat er gesagt, Indian Wells. Und zufälligerweise war unsere US-Korrespondentin unterwegs in der Nähe, hat seinen Abstecher gemacht, ein großes Porträt über Indian Wells gemacht, über diese sehr fast mystische Stadt.
Ja, und bevor uns Christian Ulsch jetzt alle Texte und Artikel der PAMS verrät, lassen wir Dominik Thiem noch einmal im Interview mit Judith Hecht zu Wort kommen. Er hat zum Beispiel zugegeben, dass er ein eher sensiblerer Typ ist, sensibler zumindest als andere. Und die beiden haben lange über Freundschaften geredet, wie wichtig sie ihm immer waren und noch sind. Und auch darüber, was Thiem jetzt beruflich machen möchte. Er denkt zum Beispiel auch darüber nach, einen MBA für, ich würde jetzt einmal sagen, pensionierte Sportler zu machen, die ins Unternehmerleben wechseln wollen. Prüfungen machen und eine Masterarbeit schreiben, das wäre für ihn auch alles Neuland. Judith Hecht hat ihn gefragt, ob er da Angst hat zu scheitern, und da musste er lachen.
Nein, weil sollte ich es nicht schaffen, ist jetzt auch kein Ding. Aber natürlich, mit meinem Ehrgeiz will ich es schon schaffen.
Das ist die Versicherung, oder?
Ja, ich finde es schon spannend auf jeden Fall.
Aber ich schlage jetzt vor, dass wir Judith Hecht noch ein wenig beim Fragestellen zuhören und die Antworten von Dominik Thiem auf uns wirken lassen.
Sie sind ja jetzt ja Unternehmer. Erleben Sie das auch so, eine Freude dran, eben unternehmerisch tätig zu sein oder auch da jetzt wirklich was aufzubauen, einfach was ganz Neues zu machen, was vielleicht gar nichts mit Tennis zu tun hat?
Ja, auf jeden Fall. Ich wollte immer nach dem Tennis auch was machen, was überhaupt nicht in die Richtung geht, was ganz was Neues, einfach weil es interessant ist, einfach weil ich überhaupt mich richtig gern mit ganz neuen Dingen beschäftige. Und war die glückliche Fügung mit dem erneuerbare Energiethema.
Wie sind Sie auf das gekommen? Also weil Umweltschutz und Nachhaltigkeit begleitet Sie schon länger, oder?
Ja, das war immer da, das Thema. Und dann ist eben der Stefan, also das ist unser Geschäftspartner, auf uns zukommen, wegen einem normalen Sponsoring. Das war kurz davor, bevor das an die Öffentlichkeit gekommen ist, dass mein letztes Jahr sein wird. Und dann haben wir ganz offen miteinander geredet, dass das nichts mehr bringt oder dass das wenig bringt, weil es mein letztes Jahr ist. Und er hat dann aber vorgeschlagen, dass wir was machen, was über die Karriere hinausgeht, was wir jetzt noch aufbauen können und dann voll reinstarten können, wenn die Karriere vorbei ist. Und genau so ist dann das Thema Thiem Energy immer.
Und was ist deine Vision dahinter? Also ich weiß natürlich, was es macht, aber was ist die Vision, die große Vision dahinter?
Die ganz große Vision dahinter ist natürlich ein Mehrwert für die Umwelt und für die Gesellschaft, absolut. Also das ist, dass wir den Leuten helfen, nachhaltiger zu leben und gleichzeitig auch Geld zu sparen.
Aber der Fokus ist jetzt primär mal die erneuerbaren Energien, ja? Und so digitale Energiegemeinschaften, oder?
Ja, genau. Ja. Und dann auch Energiemanagement, also dass immer den Verbrauch immer mehr optimieren. Und dann auch, oder unser Ziel ist dann, eine Plattform zu werden, wo man natürlich wo die Energiegemeinschaft dabei ist, aber auch wo wir Produkte anbieten, also erneuerbare Energie.
Aber das ist ja wirklich was ganz anderes, oder?
Ja, was komplett anderes. Und ich habe es auch nicht, also vorletzten Jahr überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt.
Ja.
Und es ist was ganz was Neues, aber ich finde es jetzt auch interessant, weil ich mich auch jeden Tag reinarbeiten muss in das Thema. Aber es fällt jetzt viel leichter, wenn ich irgendwas habe, was mich interessiert, was ganz Neues, oder wenn ich irgendwas lese, mich ein bisschen damit zu beschäftigen, weil ich habe in der Tenniskarriere gar nicht den Kopf dafür gehabt. Aber jetzt auch, weiß nicht, wenn mich irgendwas interessiert und ich muss halt, oder ich will noch von 8 am Abend bis Mitternacht drüber irgendwas anschauen oder drüber was lesen, dann mache ich es halt, weil es jetzt quasi egal ist, wenn ich nur 6 statt 8 Stunden schlafe.
Man hört da zwischen den Zeilen und an manchen Stellen sogar sehr direkt, wie diszipliniert und eng getaktet Dominik Thiems Leben gewesen sein muss. Aber zurück zu unserer Arbeit an der Sonntagszeitung. An einem Vormittag im März kam es in einem Wiener Innenstadthotel zu einem besonderen Treffen. Vereinbart war ein Gespräch zwischen Dominik Thiem und Christoph Baumgartner, dem ÖFB-Teamspieler und Fußballprofi. Es sollte um die Unterschiede zwischen Einzel- und Teamsport gehen, zwischen Fußball und Tennis. Und wir haben ja schon gehört, dass Dominik Thiem sich sehr für Fußball interessiert. Baumgartner und Thiem sind befreundet. Sie kennen einander, wie sie dann verraten haben, tatsächlich von Instagram. Der eine hat den anderen irgendwann markiert, dann sind sie einander gefolgt. So ist die Freundschaft entstanden. Wir wollten von Baumgartner wissen, ob er Thiem eigentlich je beneidet hat, weil der ja seinen Trainer jederzeit rausschmeißen konnte. Und ob man als Fußballer eigentlich ein Gruppenmensch sein muss.
In einzelnen Momenten sicher mal. Aber ich glaube, dass es schon für mich schwieriger wäre, Einzelsportler zu sein als Teamsportler. Ich glaube, was bei den Jungs halt für mich beeindruckend ist, ist, er muss jeden Tag von selbst entscheiden, okay, ich gehe jetzt im Training wieder komplett ans Limit. Das ist bei mir, ich bin jetzt keiner, der Motivationsprobleme hat oder so, aber bei mir sind halt nur 20 andere Jungs am Platz, mit denen ich gemeinsam Spaß haben kann. Und das ist beim Tennis oder weiß nicht, Golf oder egal was ist, sind doch was anderes. Du musst dich selbst jeden Tag ans Limit pushen und das ist schon finde ich, was beeindruckend ist dann am Ende des Tages.
Ich glaube, wenn du ein brutaler Egoist bist, wäre es nicht möglich. Das ist tatsächlich so ein abwertender Spruch, den wir haben. Wenn einer brutal egoistisch ist, dann sagt man wirklich im Fußball manchmal, du hast zum Tennis gemessen. Weil das, ja, na tatsächlich, weil Tennis ist ja schon so der Sport, wo ich sage, der ist schon der spannendste Einzelsport auf jeden Fall, meiner Meinung nach. Und dann sagst du halt, ja, wenn sich einer überhaupt nicht in eine Gruppe integrieren kann, was natürlich eine Katastrophe ist in einer Mannschaft, weil es ist ja nicht nur, keine Ahnung, die Stunde, die eineinhalb Stunden am Platz, wo du trainierst, die bringst du irgendwie über die Zeit, auch wenn du dann einen Einzelgänger dabei hast, aber wenn der in der Kabine nicht funktioniert und im Teamgefüge, du wängst denen, keine Ahnung, 7-8 Stunden am Tag gemeinsam ab. Und wenn das nicht funktioniert, das ist Katastrophe.
Und wie war das bei Dominik Thiem? Ist ihm je die Gruppe oder ein Gruppengefüge abgegangen?
Ja, auf jeden Fall. Also, weil im Endeffekt ist es doch so, du siehst immer alle und du bist auch den ganzen Tag mit denen irgendwo, aber du hast überhaupt kein Teamgefüge, überhaupt kein Gruppengefüge. Also es ist jeder gemeinsam in der Umkleide, gemeinsam auf der ganzen Anlage, aber es geht jeder völlig für sich seinen eigenen Weg und es kann schon ein richtig egoistischer Sport sein auf jeden Fall. Und es bilden sich auch ganz wenige echte jetzt Beziehungen oder Freundschaften mit Spielern, wo es da auch echt einmal nach dem Tag was machst oder so. Und ja, sicher. Da habe ich euch oft beneidet in der Gruppe einfach. Gar nicht so jetzt untertags oder so, aber mal am Abend, wenn alle zusammen sind, wenn man eine gute Zeit hat, das ist halt bei uns schon sehr, sehr selten.
Und jetzt wird es noch einmal besonders spannend, denn während dieses Gesprächs ist plötzlich die Türe aufgegangen und ein dritter Supersportler hat sich dazugesellt. Nämlich Baumgartners ÖFB-Kollege David Alaba, der seit 2021 bei Real Madrid unter Vertrag steht. Das Gespräch geführt haben übrigens Florian Asamer, Pressechefredakteur an allen anderen Tagen im Jahr, wenn es nicht Dominik Thiem ist, und Sportchef Marco Tattler. Und es ging bei diesem Gespräch unter anderem um die Frage, wer gerne wie früh aufsteht und zu welcher Tageszeit am ehesten bereit ist, in einen Wettkampf zu gehen. Und es ging auch darum, die Unterschiede der beiden Sportarten auszuloten, vom Körperkontakt bis zu den Fans.
Obwohl Tennis ja eigentlich der fast ärgste Duellsport ist, außer Boxen, berührst du deinen Gegenspieler nur am Schluss, wenn es da Shakehands gibt. Und früher sozusagen habt ihr eine Mannschaftssituation und seid aber eigentlich die ganze Zeit im direkten Kontakt. Ja. Was spielt das für eine Rolle?
Das würde mich eher interessieren, wenn ihr seid so richtige Befreunde oder ihr versteht so richtig um und ihr spielt jetzt Leipzig gegen Real und dann, ihr müsst ja wohl in den Zweikampf gehen, oder?
Da macht mir ein bisschen Hass die ganze Situation, weil ich gar nichts damit zu tun
habe.
Aber wurde halt so geschrieben in Österreich.
Ja.
Nein, aber am Ende des Tages, wenn du gegeneinander am Platz stehst, wir stehen ja im Training auch gegeneinander am Platz. Und in der Zeit, da, du hast keine Zeit oder keine Chance, da auf jeden Fall Rücksicht zu nehmen.
Aber du wagst doch so rein, oder?
Das ist
das so? Gibt es Gegenspieler, wo's schwieriger ist, wenn man es die gut kennt?
Ja.
Sind ja gut. Also zum Beispiel bei einer Partie Real gegen Bayern macht es einen Unterschied, ob man mit, weiß nicht, Müller oder so ewig gespielt hat? Oder Kimmich? Nein?
Den hast du schon öfter auf die Füße
gekriegt. Der war gut im Training, ja. Aber ich glaube, das ist schon richtig interessant, weil ich glaube, du musst da so reinwachsen in das Ganze. Du hast jetzt
auch keinen Zweikampf mit
eben,
Sascha, oder?
Na gar nicht.
Falls nicht der richtig gut befreundet kann, weil wenn du jetzt gegenübereinander stehst, dann.
Ja, aber wenn es jetzt.
Gibst du auch alles, oder?
Weil wenn ich jetzt, also ich würde es mir schwierig vorstellen, wenn ich gegen einen gegen einen Spiel, den ich richtig mag. Und dann habe ich einen Zweikampf, dass ich dann voll reingehe. Also das würde ich mir halt schwierig vorstellen.
Aber
ich
grundsätzlich möchtest du ja den Gegenspieler nicht verletzen.
Ja, genau.
Also,
ja.
Du gehst ja nie mit der Intention in einen Zweikampf, dass du den Spieler jetzt verletzt hast. Das hast du jetzt eh nie.
Das sagt der Verteidiger, der in seiner ganzen Zeit in der deutschen Bundesliga 3 gelbe Karten kriegt, aber das so ähnlich richtig
gibt. Aber leidet man dann als Mitspieler noch umso mehr mit, wenn dann einmal sieht, dass einer den anderen oder den Freund oder den verletzt hat, so hart attackiert hat?
Ja, das ist schon, das ist dann, so wie es jetzt, können wir jetzt das Beispiel vom Sabi nehmen, auch wenn ich jetzt nichts wirklich dafür kann, aber wenn der vor mir liegt und das ist ein Freund von mir und ich weiß, scheiße, der hat jetzt verletzt, fällt möglicherweise in dem Moment, weiß er nicht, wie lange wird der jetzt ausfallen. Das ist dann schon, das ist dann schon was anderes, als wenn das einfach ein Gegner ist, unter Anführungszeichen.
Und ja, auch für die Mannschaft jetzt wichtig.
Genau, genau. Also das ist dann schon, da denkst du schon in dem Moment, war scheiße, warum? Aber andererseits kennen wir ja alle das Risiko, so, das gehört dann einfach dazu, so leer sagen, er war jetzt ewig lang draußen. Das ist halt so Teil des Geschäfts.
Darf ich noch eine Frage stellen über die Fans? Das ist nämlich für die auch was sehr interessant ist. Also beim Tennis ist es so, wenn jemand stört, fliegt er raus. Beim Fußball ist es so, wenn es die Fans total aufführen, wird das Spiel abbrochen am Schluss. Also gegen die Spieler, ja. Wie ist dieses Verhältnis von den Fans? Also die spielen im Fußball eine Riesenrolle und im Tennis müssen sie extrem diszipliniert sein. Wie erlebt ihr das? Ist euch das recht, sozusagen die Rolle der Fans und auch diese Intensität?
Auf der einen Seite heben wir Fußball schon auch durch Emotionen und das ist schon etwas Besonders, wenn die Fans da hinter einem stehen oder vielleicht auch gegen einen sind, das gibt schon noch etwas bis zu einer gewissen Grenze. Ich glaube, Rassismus spielt jetzt auch über eine sehr lange Zeit eine gewisse Rolle und muss man schon was ändern aus meiner Sicht und härter eingreifen.
Wird das nicht besser?
Geht. Wird's auch sagen, geht.
Es ist nach wie vor.
Es ist nach wie vor noch ein Riesenthema, speziell bei uns in Spanien. Ich glaube, in England auch noch. Deutschland war ja auch immer wieder was, wo man da, glaube ich, schon härter eingreifen müsste oder muss. Aber auf der anderen Seite, ich glaube, ist so, dass wir davon leben und dass es schon geil ist, dass die Emotionen da schon sehr hoch sind. Und aber bis zu einer gewissen Grenze, würde ich jetzt einmal sagen.
Und jetzt, wo wir so viel darüber reden, fällt mir schon auf, dass in der Zeitung, die sicher keine reine Sportzeitung ist, der Tennis-Content schon immer wieder aufblitzt. Etwa im Interview mit Tennisexpertin Barbara Schett, die ja selbst einst Nummer 7 der Weltrangliste war, oder beim Text von Andrea Petkovic, der deutschen Tennisspielerin, die ihre Karriere wiederum 2022 beendet hat und seither unter anderem Bücher schreibt und als Moderatorin arbeitet. Aber jetzt war's das dann.
Ich danke Ihnen vielmals, das war ein sehr schönes Gespräch.
Danke, danke, danke.
Und zum Schluss kann ich nur sagen, ich bin natürlich befangen, aber ich muss es trotzdem sagen, die Ausgabe ist knallvoll mit guten Texten und spannenden Interviews. Als langjährige Chefin vom Dienst der Presse am Sonntag, die diesmal aber wenig zum Gelingen der Ausgabe beigetragen hat, empfehle ich diese Zeitung aus ganzem Herzen. Kaufen Sie sich eine Ausgabe am kommenden Sonntag oder lesen Sie uns im E-Paper oder in der App. Auch dort finden Sie schon ab Samstagmittag ganz viele Texte. Das eingangs erwähnte Interview von Judith Hecht mit Team können Sie, wie gesagt, auch als Video sehen. Und sonst bleibt mir eigentlich nur mehr zu sagen, danke fürs Zuhören an Sie, danke an Dominik Thiem für die vielen tollen Ideen und für die große Lust am Zeitungsmachen, die wir gespürt haben. Happy Birthday, liebe Pumps, Happy 16, schönes Wochenende und auf bald.